die Presse.
Kennen Sie diesen Sound? Der begleitet derzeit viele im Internet. Es sind Influencer, die mehr oder weniger genüsslich in die Dubai-Schokolade beißen. Die wird dort seit Wochen gehypt. Falls Sie es interessiert, die Dubai-Schokolade besteht aus Schokolade, Pistaziencreme und Engelshaar. Aber um diese soll es in dieser Folge nur im weitesten Sinn gehen. Wir befassen uns mit dem Ursprung der Schokolade, ganz generell den Kakaobohnen und damit auch den Kakaobauern, und zwar in Ghana. Dort macht sich nämlich seit neuestem ein spannendes Phänomen breit. Immer mehr Kakaobauern schmeißen ihren Job hin, weil ihnen zu wenig fürs Leben übrig bleibt. In der Hoffnung auf schnelles Geld verkaufen sie ihre Felder an gewiffte Geschäftsleute, die dort dann illegal nach Gold graben lassen. Warum das fatale Folgen hat, wird Ihnen gleich mein Kollege David Freudenthaler erklären. Der war nämlich in Ghana vor Ort. Davor aber noch eine kurze Werbung in eigener Sache.
Wir haben etwas ganz Spezielles für Sie, nämlich in der ersten Dezemberwoche. Da schaut die Presse gemeinsam mit Unica Sustainable Business Solutions und Wien Energie genauer auf das Thema Dekarbonisierung. Ab dem 2. Dezember bieten Expertinnen und Experten auf unserer Webseite diepresse.com unter /Dekarbonisierung Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Perspektiven zu diesem Thema mit täglich wechselnden Schwerpunkten. Wir raten, seien Sie dabei und entdecken Sie, wie die Zukunft nachhaltig gestaltet werden kann.
David, du warst in Ghana. Gleich einmal vorweg, wie hast du denn das Land und die Leute erlebt?
Ja, gute Frage. Also ich war vor einigen Wochen in Ghana, Transparenzpassage gleich zu Beginn. Ich war da auf Einladung von Fairtrade Österreich und wir haben uns einige Kakaofarmen angeschaut. Die sind eigentlich über das ganze Land verteilt. Wir waren da, wir waren bei verschiedenen Kooperativen und dann ganz viel eigentlich im Osten des Landes an der Grenze zur Elfenbeinküste. Und vielleicht seid ihr dazu zugesagt, dass Ghana und Elfenbeinküste die zwei wichtigsten Exportländer von Kakao sind. Insgesamt kommen 60% des globalen Kakaos aus diesen beiden Ländern.
Du bist dort eigentlich dann eher spontan vor Ort auf ein Phänomen aufmerksam geworden, nämlich dass immer mehr Bauern, Kakaobauern ihr Geschäft hinschmeißen und ihre Felder verkaufen. Warum ist dem
ja,
so?
Ja, das ist wirklich spannend und das war eigentlich niemanden von uns, die wir dorthin gefahren sind, im Vorhinein bewusst. Und zwar ist es so, dass die Kakaobauern zu den ärmsten Leuten im Land gehören. Also das ist ein total wichtiger Wirtschaftszweig in diesen westafrikanischen Ländern. Allerdings verdienen diese Menschen dort unheimlich schlecht. Das sind ja ein paar Euro pro Tag tatsächlich nur. Und weil dieses Geschäft so aussichtslos ist, schmeißen jetzt immer mehr Kakaobauern hin. Und da gibt es eben dieses interessante Phänomen, das du angesprochen hast, dass immer mehr ihre Länder, ihre Felder an teilweise sind es wirklich chinesische Bergleute, die da kommen und das Land aufkaufen und dort nach Gold schürfen. Das sei vielleicht noch einmal dazu gesagt, dass Ghana eines der goldreichsten Länder der Welt ist. Also die haben ganz große offizielle Minen, wo die Amerikaner, die Australier und alle möglichen da wirklich in tiefer Tiefe nach Gold schürfen. Und jetzt eben dieses neue Phänomen ist, dass Leute aus China kommen, Geschäftsleute aus China, dieses Land aufkaufen und viele Leute, also dann viele Einheimische, illegal an der Oberfläche nach Gold schürfen lassen.
Das klingt natürlich im ersten Moment nicht gut, aber kann man auch sagen, na gut, das ist ihr gutes Recht, aber warum ist das tatsächlich ein riesiges Problem?
Das Ding ist, die Leute, also die Einheimischen dann, die verdienen dort deutlich besser. Also Gold ist genauso wie Kakao übrigens in den letzten Jahren extrem an Wert gestiegen, aber in ganz anderen Dimensionen. Das heißt, wenn man wirklich nur ein bisschen Gold findet oder da schürfen kann, dann ist man gleich um ein Vielfaches reicher, als wenn man jetzt ein Jahr lang mühsam die Kakaoschoten vom Baum abtrennt. Ein Problem ist es insofern, weil dieses Gold, also das sind so ganz kleine Elemente und die werden dann mit giftigen Chemikalien, Quecksilber und anderen Sachen gebunden Und diese Chemikalien, also erstens gibt es da kaum Schutzausrüstung dafür und das geht dann direkt in die Haut und ist immer schlecht. Und diese Chemikalien haben eine unheimlich lange Halbwertszeit, das heißt, die bleiben ewig im Boden, im Grundwasser und das heißt also wirklich, dass diese ganze Landschaft, diese ganze Gegend langfristig kontaminiert ist. Das heißt, das Wasser ist nicht mehr trinkbar, die Tiere können dort nicht mehr weiden, weil das wirklich, also Quecksilber, wir kennen das eh, ist wirklich ein extrem giftiges Metall. Und das kriegt man so schnell dort nicht mehr raus.
Das heißt, die Menschen in Ghana vergiften sich mit diesem Verkauf eigentlich selbst.
Ja, das ist auch ein Bildungsproblem, dass einfach viele nicht wissen, was da die langfristigen Folgen sind und eben kurzfristig in all der Perspektivenlosigkeit, in der sie leben, da eben kurzfristig das schnelle Geld sehen.
Und das schnelle Geld, indem sie aber verkaufen, oder sind die dann oft auch als Arbeiter auf diesen eigenen Feldern, die ihnen gehört haben, dann tätig?
Ja, sie verkaufen das, ich meine, das ist eine gute Frage, sie verkaufen das dann, da gibt es schon sehr eindeutige Hierarchien und sie verkaufen das dann so weiter nach oben und oft sind es dann eben diese chinesischen Geschäftsleute tatsächlich, die ich angesprochen habe, die das dann weiter verarbeiten und das wirklich große Geld damit machen. Wie das genau funktioniert, kann ich dir, liebe Eva, gar nicht genau sagen, weil man da einfach nicht hinkommt. Das ist wirklich illegal. Alle Leute dort vor Ort sprechen davon, wie problematisch das sei. Und man sieht, also diese Goldschürfer-Gegenden, das sind wirklich Mondlandschaften. Also das sind braune Brühen, die da durchs Land fließen und das schaut unheimlich schier aus, wenn man da durchfährt. Und oft ist es so, dass von der Straße mit so Wellblech irgendwie das abgedeckt wird und nur wenn man genau weiß, oder wir haben dann Leute dabei gehabt, die uns da speziell darauf hingewiesen haben und uns das gezeigt haben, sonst kriegt man das ehrlich gesagt gar nicht so wirklich mit.
Das Ganze hat ja auch massive soziale Auswirkungen, oder? Was macht diese Entwicklung auch mit der Gesellschaft vor Ort?
Ja, ich meine, das hat mehrschneidige Auswirkungen. Also einerseits entstehen dadurch natürlich Industriezweige wieder oder Geschäftsfelder. Man sieht dann auch, wenn man durch diese kleinen Ortschaften durchfährt, dass da ganz viele kleine Shops sind, die zum Beispiel Schaufeln verkaufen oder einfach so Goldgräber-Equipment. Einige Hotels in der Gegend, die normalerweise wenige Besucher haben, also gibt es normalerweise kaum Tourismus, sind auf einmal relativ voll, weil da wirklich dann Goldschürfer aus dem ganzen Land herkommen. Das heißt, es gibt da schon Zweige, die zusätzlich davon profitieren. Oft ist es aber eben, wie gesagt, so, dass die Leute aus bestehenden Strukturen, und da spanne ich jetzt wieder den Bogen zum Beispiel zum Kakaoanbau, die Leute verdienen im Kakaogeschäft nicht gut, aber da gibt es Strukturen, die funktionieren. Also diese Kooperativen, über die das organisiert ist, die sorgen normalerweise dafür, dass da eine Ortsgemeinschaft funktioniert. Und jetzt entfernen sich eben immer mehr Leute davon. Teilweise kommen Leute von weiter weg, weil sie da eben wirklich diesem Goldrausch verfallen. Und ein Problem ist schon auch, dass eben auch viele Kinder, um ihren Familien teilweise zu helfen, dann dort arbeiten, überhaupt nicht wissen, was sie da eigentlich tun, welchen Chemikalien sie da ausgesetzt sind und das natürlich langfristig große Schäden auch für sie hat.
Jetzt muss man dazu sagen, dass man ja weiß, dass auch viele Kinder ja immer auch auf den Kakaofeldern geholfen haben oder gearbeitet haben. Das ist ein riesiges Thema.
Absolut, absolut. Vielleicht kann ich von einer Begegnung erzählen. Und zwar habe ich da eine Frau getroffen, eine Kakaobäuerin, die Atikua. Die ist grundsätzlich sehr gebildet. Und die hat mir erzählt, also die hat selber Kinder und sie hat mir erzählt, ihr war das bis vor kurzem gar nicht so bewusst, dass Kinder eigene Rechte haben. Also das ist jetzt keine völlige Hinterwäldlerin, aber die sagt trotzdem so, das ist einfach kulturell und strukturell sind Kinder eine Daseinsvorsorge. Das heißt, die sollen sich später mit drum kümmern, wenn es einem schlecht geht und die sollen auch genauso mithelfen, dass man irgendwie halt das Überleben sich leisten kann als Familie. Und darum werden Kinder, ob das jetzt am Kakaoanbau oder beim Goldschürfen oder auch überall sonst, mehr oder weniger ein bisschen so angesehen als die gehören zur Familie, die haben was zu leisten. Muss man vielleicht dazu sagen, das ist nicht unbedingt die klassische Kinderarbeit, wie man es versteht, sondern es ist ein bisschen so, wenn wir 2-3 Generationen zurückschauen, auch bei uns, wie einfach Kinder eingeteilt wurden, auch um auf der Landwirtschaft zum Beispiel zu helfen.
Gleichzeitig muss man es dazu sagen, es war schon in der Kakaoarbeit immer wahnsinnig umstritten. Deswegen gibt es ja auch diverse Schokoladenmarken, die sich halt immer dafür einsetzen, dass eben auch Kinder nicht arbeiten. Wenn es aber dann noch um giftige Chemikalien geht, ich glaube, dann ist es einfach keine Diskussion, dass das eigentlich für niemanden geht, weder für Kinder noch für Erwachsene.
Generell muss man natürlich schauen, und das verstehen dort auch die allermeisten, dass man die Kinder wegbringt jetzt vom Feld, von der Arbeit, sondern Bildung ist der Schlüssel zu langfristigem Wohlstand. Das sagen da auch alle. Und es ist teilweise natürlich extrem strukturschwach, gerade so in diesen Gegenden, sehr fernab von den Städten. Teilweise gibt es kaum Schulen, oder wenn es Schulen gibt, dann sind die Wege dorthin sehr, sehr weit. Aber da versuchen wirklich alle, also da gibt schon ein Bewusstsein inzwischen, dass die Leute sagen, hey, wir müssen Schulen bauen, wir müssen schauen, dass wir unsere Kinder dorthin bringen, sonst werden die über kurz oder lang da nicht rauskommen.
Gehen wir nochmal zurück zu den Feldern. Wie viele Kakaofelder sind denn mittlerweile schon weggefallen? Kann man das irgendwie ein bisschen mit einer Zahl in Relation setzen?
Ja, das ist ehrlich gesagt schwierig, weil es ja ein illegales Geschäft ist. Dann gibt es jetzt aber so Einschätzungen von einer nationalen Behörde, die sagen, dass eine Fläche circa halb so groß wie Wien in den vergangenen 3 Jahren da weggefallen ist. Also die damals Kakaofelder waren, Kakaoanbauflächen, und wo jetzt illegal Gold geschürft wird. Also das ist jetzt nicht wahnsinnig groß in Relation, aber das ist durchaus, ja, das ist schon was, und das konzentriert sich natürlich auf wenige Regionen, und dort hat es dann massive Auswirkungen.
Was ich auch spannend finde, ist, dass das ja auch Auswirkungen auf die Präsidentschaftswahl, also auf die anstehende Präsidentschaftswahl haben könnte. Nämlich der aktuelle Präsident könnte genau mit diesem Thema aus dem Amt gehievt werden. Warum?
Ja, also es haben sich alle erhofft, dass der aktiv, oder generell, dass die Politik aktiv gegen dieses Illegal Mining vorgeht. Allerdings ist, wie auch in den allermeisten anderen afrikanischen Ländern, die Korruption in Ghana dermaßen hoch, dass sich, das sagen zumindest viele im Land, der Präsident da jetzt auch schon einlullen hat lassen, sich bestechen hat lassen. Es wären grundsätzlich zu der Zeit, wo wir dort waren, größere Demonstrationen eben gegen diesen Goldanbau geplant gewesen. Und dann hat es am Tag davor, oder eigentlich ein paar Stunden davor, wurden die auf einmal abgesagt, weil es geheißen hat, okay, der Präsident hat wieder ein paar Konzessionen verteilt und damit wieder unter den Tisch fallen gelassen. Eva, aber vielleicht kann ich dir sagen noch auch, warum es, also die Leute sind dort wahnsinnig verärgert, warum da politisch nichts passiert, und viele haben wirklich, ja, ihren Glauben an die Politik verloren. Und das Ding ist nämlich, dass die, um das Ganze ein bisschen einzubetten, dass die Weltmarktpreise für Kakao in den letzten Jahren, oder eigentlich seit 2023, extrem gestiegen sind. Also das kann man ein bisschen vergleichen vielleicht mit den Energiepreisen bei uns. Also die haben sich vervielfacht über wenige Monate. Das heißt, Kakao wäre grundsätzlich viel teurer geworden, nur bleibt davon eigentlich überhaupt nichts bei den Bauern übrig. Und den Großteil steckt sich oder streift sich wirklich der Staat ein. Und darum gibt es eben so viel Unverständnis von Seiten der Kakaobauern und so viel Zorn auch jetzt auf die Regierung, dass man da irgendwie nicht mehr mitspielen will und schon inzwischen auch den Staat als Mitschuldigen sieht, die es einfach nicht auf die Reihe kriegen, diese Dinge zu regulieren.
Was müsste der Staat tun, um diese Entwicklung zu stoppen?
Ja, es gibt einen staatlichen Kakaopreis, der jedes Jahr festgesetzt wird. Und zu diesem Preis verkaufen die Bauern wirklich an das Cocoa Board, heißt es, also an das administrative Ebene. Und das liegt dieses Jahr bei ca. $3,000. Wenn wir jetzt aber schauen, der Weltpreis liegt bei knapp $10,000, also mehr als das Dreifache davon. Und wirklich die Differenz streift sich der Staat ein. Und da ist eben die Forderung, das sagen viele Kakaobauern, dass es einfach nicht möglich ist. Also die kriegen da einen Hungerlohn dafür. Der Staat profitiert eigentlich, je niedriger der staatliche Preis ist und je höher der Weltmarktpreis, desto mehr bleibt dem Staat übrig. Und dort sumpert das irgendwie in den Kassen, ich habe eh schon angesprochen, Korruption. Und da sagen alle, wenn das der Staat nicht diesen staatlichen Preis anhebt, also dass das wirklich auch Living Wages, also Lebenserhaltungskosten zumindest deckt, dann werden über kurz oder lang noch viel, viel mehr Kakaobauern hinschmeißen, und dann bleibt auch dem Staat natürlich entsprechend weniger.
Was können denn wir als Konsumenten in Europa tun? Jetzt steht gerade wieder auch bei uns die Hauptschokoladekonsumationszeit an, oder eine der Hauptkonsumationszeiten. Auf was können wir achten, um vielleicht auch die Bauern in Ghana zu unterstützen?
Ja, grundsätzlich ist keine Schokolade mehr zu essen, wäre auch der falsche Zugang, weil, wie gesagt, also da leben sehr, sehr viele Menschen davon. Was durchaus sinnvoll ist, ist tatsächlich auch zu schauen, ob irgendwelche Siegel auf der Schokolade drauf sind. Und ich will da jetzt keine plumpe Werbung machen, weil ich auch mit Fairtrade dort war, aber das macht schon Sinn, wenn Siegel wie Fairtrade eine Schokoladepackung zieren. Im Fall von Fairtrade zum Beispiel ist es so, dass völlig unabhängig vom staatlichen Preis und vom Weltmarktpreis die Bauern eine bestimmte Prämie kriegen. Das macht jetzt circa 10% zusätzlich aus. Also das sind Zusatzeinnahmen von 10% gegenüber herkömmlicher Schokolade, sage ich mal. Also, und natürlich gibt es da noch Vorgaben, also dass eben Kinderarbeit reduziert werden muss auf diesen Plantagen. Da gibt es dann natürlich ganz gewisse Kriterien, die man sich genau anschauen muss. Da gibt es auch viele Prüfungen, dass man dieses Label kriegt. Aber ja, also das ist auf jeden Fall ein Weg, wie wir Konsumenten auch bewusst ja das ein bisschen erhöhen können, was dann tatsächlich übrig bleibt für die Kakaobauern. Aber natürlich muss man sagen, es ist weit davon entfernt von wirklich gerechten Löhnen oder einem Einkommen, so wie wir uns das vorstellen.
Gut, danke David.
Danke Eva.
Ja, das sind tatsächlich schwierige Aussichten in einer komplizierten Welt. Wir verabschieden uns hiermit. Ich kann Ihnen die Reportage von meinem Kollegen David Freudenthaler noch ans Herz legen. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Mein Name ist Eva Winreiter. Schön, dass Sie uns zugehört haben und bis bald.